Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Abermals ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sendereihe Durch die Bibel. Aus dem ersten Korintherbrief steht diesmal die erste Hälfte von Kapitel 7 im Mittelpunkt. Dort geht es schwerpunktmäßig um das Thema Ehe und Ehelosigkeit. Einerseits lohnt es sich ganz gewiss, den Empfehlungen des Apostels Paulus Aufmerksamkeit zu schenken. Andererseits sollten wir nicht vergessen, dass er seinen Brief an Menschen schreibt, die in einer ganz konkreten Situation leben, die nicht in jedem Punkt mit der unsrigen vergleichbar ist. In Kapitel 7 des ersten Korintherbriefes geht der Apostel Paulus auf einen weiteren Bereich des Alltagslebens ein, der vielen Christen in Korinth offenbar Mühe bereitet. Oder Paulus hat damit seine liebe Mühe, weil manche Korinther in seinen Augen viel zu sorglos damit umgehen und Gott Unehre bereiten. Und deshalb nimmt Paulus in Kapitel 7 Stellung zu verschiedenen Fragen der Ehe und der Ehelosigkeit. Dabei klammert er auch den Bereich der Sexualität nicht aus, denn die Sexualität gehört zum Menschsein dazu. Paulus geht sehr dezent und würdevoll mit diesem Thema um. Das gefällt mir. Er schämt sich nicht, dieses heiße Eisen anzupacken, tut aber auch nicht so, als ob er der große Experte wäre und als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gäbe. Sondern er stellt die Ehe bzw. Ehelosigkeit mitsamt der Sexualität in einen übergeordneten Zusammenhang. Im Grunde läuft alles auf die Frage hinaus, wie kann ich als Christ, egal ob verheiratet oder nicht, ein Gott wohlgefälliges Leben führen? Einige Äußerungen aus dem vorangegangenen Kapitel, die in manchen Ohren sehr, sehr geistlich geklungen haben mögen, bekommen nun gleich am Anfang von Kapitel 7 eine sehr praktische Bedeutung. So hatte Paulus darauf hingewiesen, dass der menschliche Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sei und dass wir deshalb zur Ehre Gottes sorgsam mit unserem Körper umgehen sollen. Darum preist Gott mit eurem Leibe, so lautete der letzte Vers von Kapitel 6. Direkt im Anschluss daran heißt es nun am Anfang von Kapitel 7, wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Dieser Vers beginnt mit den Worten, wovon ihr aber geschrieben habt. Das heißt, einige unter den Korinthern haben sich offenbar Gedanken darüber gemacht, ob es sinnvoll und gut ist, zu heiraten, oder ob ein Mann lieber, wie es in der Lutherbibel heißt, keine Frau berühren soll. Und weil sich die Korinther in dieser Sache weiterhin unsicher waren, haben sie Paulus in einem Brief um Rat gefragt. Ich finde es sehr interessant, dass Paulus wiederum in seinem Antwortbrief nicht sofort darauf zu sprechen kommt, sondern erst hier am Anfang von Kapitel 7. Das deutet darauf hin, dass ihm beispielsweise die Aufspaltung der Gemeinde in mehrere Gruppierungen sowie andere Missstände deutlich stärker unter den Nägeln brennen. Erst danach geht er auf verschiedene Aspekte zum Thema Ehe und Ehelosigkeit ein. Bevor auch wir uns näher damit beschäftigen, möchte ich zuvor noch die Frage aufwerfen, ob der Apostel Paulus wohl selbst verheiratet war. Wenn nicht, so könnte man ihm vorwerfen, dann wären alle seine Ausführungen in Kapitel 7 nichts anderes als blanke Theorie. Doch genau das würde überhaupt nicht zu ihm passen. Mein Eindruck ist, dass er bei fast allem, was er sagt, auf seinen eigenen Erfahrungsschatz zurückgreift. Ja, vielleicht hat der Heilige Geist gerade deshalb den Apostel Paulus dazu veranlasst, zahlreiche Briefe zu schreiben, weil Paulus mit beiden Beinen mitten im Leben steht und selbst schon vieles erlebt hat. Der siebte Vers von Kapitel 7 legt allerdings nahe, dass er zu dem Zeitpunkt, als er den ersten Korintherbrief schreibt, alleine lebt. Denn dort heißt es, ich wollte lieber alle Menschen wären, wie ich bin. Aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Manche Bibelübersetzungen werden sogar noch deutlicher und übersetzen sinngemäß, ich wünschte, jeder würde wie ich ehelos leben. In Vers 8 allerdings werden gleich anschließend zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen genannt, die ehelos leben. nämlich die Ledigen und die Witwen, oder wie es in anderen Bibelübersetzungen heißt, die Verwitweten. Zu den Verwitweten könnte auch Paulus gehören. Eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte legt dies jedenfalls nahe. In Kapitel 26, Vers 10 berichtet Paulus dort: In Jerusalem brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den Hohenpriestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Meines Erachtens kann Paulus nur dann seine Stimme dazu gegeben haben, wenn er zu jener Zeit ein Mitglied des jüdischen Hohen Rates war. Und um ein Mitglied des Hohen Rates zu werden, musste ein jüdischer Mann verheiratet sein. Ich vermute also, dass Paulus verheiratet gewesen ist, aber nach dem Tod seiner Frau nicht noch einmal geheiratet hat. Im 1. Korintherbrief Kapitel 9 äußert sich Paulus übrigens folgendermaßen: Haben wir, gemeint sind die Apostel, haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Eine Schwester als Ehefrau, damit ist eine Glaubensschwester, eine Christin als Ehefrau gemeint. Der ganze Vers klingt für mich so, als ob Paulus sagen wollte: Ich als Witwer könnte noch einmal heiraten. Grundsätzlich wäre mein Apostelamt kein Hinderungsgrund dafür. Andere Apostel sind schließlich auch verheiratet. Aber ich möchte keiner Frau zumuten, mit mir als Heidenmissionar durch fremde Länder zu reisen. Denn dieser Dienst ist einfach zu strapaziös und oft auch gefährlich. Im Grunde bin ich mir also ziemlich sicher, dass Paulus einmal glücklich verheiratet gewesen ist. Denn er redet so respektvoll und mit innerer Leidenschaft über die Ehe, dass ich es mir anders kaum vorstellen kann. Im Epheserbrief Kapitel 5 heißt es zum Beispiel: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. So viel also zu der Frage, ob Paulus verheiratet gewesen ist oder nicht. Und dann möchte ich noch kurz einen zweiten Punkt ansprechen, bevor ich wieder auf unseren Bibeltext zu sprechen komme. Zwar sagt Paulus in Vers 7, den ich vorhin schon zitiert habe, dass er es für besser halten würde, wenn alle, so wie er, unverheiratet wären. Dabei gilt es aber, die besondere Situation der Christen in Korinth zu berücksichtigen. Dazu gleich mehr. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal Vers 1 vorlesen und gleich im Anschluss daran Vers 2. Paulus schreibt: Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte ich: Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Wie ich eben sagte, um den Apostel Paulus richtig zu verstehen, muss man die besondere Situation der Christen in Korinth berücksichtigen. Während einer Studienreise habe ich unter anderem die Ruinen der antiken Stadt Korinth besucht und mir fiel sofort ein Hügel auf, der Akrokorinthus, auf dem früher ein Tempel zu Ehren der Liebesgöttin Aphrodite gestanden hatte. Der Hügel und der Tempel obendrauf warfen gewissermaßen einen dunklen Schatten auf die Stadt, denn beide waren unübersehbar. Später haben die Kreuzritter auf diesem Hügel eine Festung errichtet und für den Bau die Steine des ehemaligen Aphrodite-Tempels verwendet. Der Anblick der Ruinen von Korinth lässt leider vergessen, was sich vor rund 2000 Jahren dort abgespielt hat. Sex wurde zur Religion erhoben. 1000 Priesterinnen versahen dort ihren Dienst. Im Tempel der Aphrodite wurde nicht nur fröhlich gespeist und getrunken, sondern Männer und Frauen hatten dort auch Sex miteinander. Nüchtern betrachtet waren die Priesterinnen kaum etwas anderes als Prostituierte. In der damaligen römisch geprägten Welt wurden Frauen ganz allgemein als Besitz angesehen. Nicht wenige von ihnen mussten wie ein Arbeitstier schuften. Die meisten Männer hatten mehrere Frauen, die für verschiedene Aufgaben zuständig waren. Die eine musste sich um die Küche kümmern, die andere war für den Wohnbereich zuständig und wieder eine andere musste die Wäsche waschen. Körperliche Liebe spielte sich zumindest teilweise auch außerhalb der Ehe ab. Dafür gab es ja diesen Tempel mit den gut aussehenden Priesterinnen. Allerlei Fruchtbarkeitsfeste wurden dort gefeiert. Und genau in diesem Umfeld, in dieser heidnisch geprägten Stadt Korinth, lebten nun seit einiger Zeit auch Christen, zu denen all das, was ich eben geschildert habe, in keiner Weise passte. Ihnen schreibt der Apostel Paulus einen Brief und beschreibt darin die Ehe als etwas Einzigartiges. Also als etwas, was nichts mit dem zu tun hat, was sich in Korinth hinter bürgerlichen Fassaden oder oben im Tempel der Aphrodite abspielte. Jeder Mann soll seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann, schreibt Paulus in Vers 2. Was das vor allem für die Frauen bedeutete, kann man sich kaum ausmalen. Paulus hebt die Frau sozusagen von ihrer sklavenähnlichen Position, die sie im Römischen Reich oftmals einnahm, empor und machte sie zur Gefährtin oder Partnerin des Mannes. Er sprach ihr die Würde zu, die sie nach dem Willen Gottes schon immer haben sollte. Als Paulus den ersten Korintherbrief verfasste, befand er sich selbst in der Stadt Ephesus. Dort gab es einen Diana-Tempel und die Verhältnisse dürften ähnlich gewesen sein wie in Korinth. Es waren die Männer in Ephesus, an die Paulus den vorhin schon zitierten Appell richtete: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Im Zusammenhang mit diesem Vers bekommt man allerdings oft zu hören, dass Paulus nur wenige Verse davor die Frauen aufgefordert habe, sich ihren Männern zu unterwerfen und gehorsam zu sein. Aber ist das wirklich wahr? Tatsächlich heißt es im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Aber was heißt unterordnen? Das entsprechende Wort im griechischen Originaltext deutet darauf hin, dass es darum geht, dem Mann bildlich gesprochen Antwort zu geben. Die Frau soll ihrem Mann also nicht gleichgültig begegnen, sondern ihm sozusagen Widerhall geben. Diese Art von Bestätigung ist wichtig für ihn. Wenn er seiner Frau tief in die Augen schaut und dann sagt, ich liebe dich, dann wartet er förmlich darauf, dass sie ihm aufrichtig und mit ehrlichem Herzen entgegnen kann, ich liebe dich auch. Nun ja, umgekehrt ist das wohl auch der Fall, aber dass Männer in ihrer Liebe und Fürsorge und in ihrem Mannsein Bestätigung brauchen, wird selbst heute noch viel zu selten berücksichtigt. Zurück zu unserem Bibeltext im 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Dort heißt es in den Versen 3 und 4, der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Ein Mann aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, der zusammen mit seiner Frau der christlichen Gemeinde in Korinth angehörte, hat diese beiden Verse sicher noch einmal anders wahrgenommen als wir heute. Der hörte den Apostel Paulus insgeheim zu ihm sagen, da oben im Tempel der Aphrodite, da hast du nichts verloren. Was da geschieht, das ist Sünde. Liebe und körperliches Begehren haben ihren Platz allein in deinen eigenen vier Wänden. Nur deiner Frau sollst du zeigen, dass du sie liebst und sie begehrst. In der Bibel gibt es übrigens eine ganze Reihe von Ehepaaren, die auf wunderbare Weise eine Einheit bildeten und sich ihrer Liebe nicht schämten. Adam und Eva zum Beispiel, Jakob und Rahel, Boas und Ruth, aber auch David und Abigail. Wieder zurück zu unserem Bibeltext. Paulus gibt weitere Empfehlungen, die das Miteinander von Mann und Frau betreffen. Zunächst die Verse 5 und 6. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Zeiten körperlicher Enthaltsamkeit und Zeiten, in denen Mann und Frau häufig zusammenkommen, beides hat seine Berechtigung in der Ehe. Und indem beide Partner bereit sind, aufeinander einzugehen und auf die Bedürfnisse des jeweils anderen Rücksicht zu nehmen, können sie ihre tiefe Verbundenheit und Liebe zum Ausdruck bringen. Wichtig ist, auf sich selbst und auf den anderen keinen unnötigen Druck auszuüben. Das ist gemeint mit den Worten, das sage ich aber als Erlaubnis und nicht als Gebot. Vers 7. Ich wollte zwar lieber, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Auf diesen Vers bin ich ja vorhin schon eingegangen. Meiner Meinung nach bringt Paulus damit zum Ausdruck, dass er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verheiratet ist. Wahrscheinlich ist er Witwer und hat nicht wieder geheiratet, weil er es keiner Frau zumuten möchte, ihn auf seinen teilweise recht gefährlichen Reisen zu begleiten. Manche Missionarinnen und Missionare bringen auch heute noch dieses Opfer, um sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. Manche für ein paar Jahre, manche für ihr ganzes Leben. Vermutlich dachte auch Jesus an diese Art von Verzicht, als er einmal sagte, einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig, andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreichs willen. Als junger Mann hatte ich übrigens eine Phase, in der ich mir fest vorgenommen habe, Junggeselle zu bleiben. Ich hatte gerade mit meinem Dienst angefangen und wollte es einem anderen Mann gleichtun, den ich sehr bewunderte. Doch im Laufe der Zeit merkte ich, dass ich offenbar nicht die Gabe der Ehelosigkeit besaß. Vielmehr sehnte ich mich förmlich nach einer Frau. Und da war ich froh, dass ich bei Paulus nachlesen konnte, Vers 7, jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Weiter ab Vers 8. Paulus schreibt, den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Paulus zögert hier nicht, Klartext zu reden. Wer es nicht aushält, allein zu leben, der soll sich doch bitteschön nach einer Partnerin bzw. einem Partner umsehen. Wie gut, dass Paulus die Ehelosigkeit nicht schönredet und den Christen in Korinth auch nichts aufdrängt. Denn ob man ein Gott wohlgefälliges Leben führt, das hat nichts damit zu tun, ob man verheiratet ist oder nicht. Weiter ab Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden soll. Hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben und sich mit ihrem Mann versöhnen. Und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Im Gegensatz zu vorher handelt es sich bei diesen beiden Versen nicht um eine gut gemeinte Empfehlung des Apostels Paulus, sondern, wie er es ausdrückt, um ein Gebot des Herrn. Und sowohl der Teil des Gebots, der sich an die Frau richtet, als auch der Teil, der sich an den Mann richtet, beide sagen aus, du sollst dich nicht von deinem Partner bzw. deiner Partnerin scheiden. Und wenn du es doch tust, dann bleibe anschließend unverheiratet. Weil es zu damaliger Zeit der Mann war, der einer Frau einen Scheidebrief aushändigen konnte, klingt es beinahe so, als ob auch Paulus dem Mann und der Frau verschiedene Rechte und Pflichten auferlegen wollte. Aber dem ist nicht so. Für beide gilt das Gebot, sich nicht scheiden zu lassen. Und auch das Gebot, im Falle eines Falles nicht wieder zu heiraten, gilt sowohl für die Frau wie auch für den Mann. In den nun folgenden Versen geht Paulus auf ein anderes Problem ein, das ihm vermutlich von den Korinthern in Form einer Frage überbracht worden war. Es geht darum, wie sich ein verheirateter Mann verhalten soll, der sich dem christlichen Glauben zuwendet, während seine Frau von Gott nichts wissen will. Oder umgekehrt, eine Frau kommt zum Glauben, aber ihr Mann kann diesen Schritt nicht mitvollziehen. Wie sollen sich dann die beiden jeweils gläubig gewordenen Ehepartner verhalten? Paulus schreibt dazu, ich lese weiter ab Vers 12, den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Eine wirklich interessante Anweisung, die Paulus an die Christen in Korinth weitergibt. Da die Ehe ein Geschenk Gottes an alle Menschen ist, also auch an diejenigen, die keine Christen sind, soll die Ehe auch dann weiterhin Bestand haben, wenn ein Ehepartner zum Glauben kommt. Und diese gläubige Christin bzw. dieser gläubige Christ soll sich dann auch keine unnötigen Sorgen um die Kinder machen, die aus dieser Ehe hervorgehen. Die Botschaft des Apostels Paulus lautet also: Haltet Frieden miteinander und bleibt zusammen, wenn es denn geht. Vers 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester, also der jeweils gläubige Ehepartner, ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Wenn also der ungläubige Ehepartner die Ehe beenden möchte, ist es in Ordnung, wenn sich die beiden voneinander scheiden. Keine Frage, dass auch eine solche Trennung unendlich wehtun kann. Denn möglicherweise waren die beiden Ehepartner lange Zeit glücklich miteinander. Aber darum geht es nicht in Vers 15, sondern es geht um die Frage, ob ein christlicher Ehepartner Schuld auf sich lädt, wenn sich der andere an dessen Glauben stört und deshalb die Scheidung verlangt. Dem ist nicht so, sagt Paulus. Und vermutlich hat er dem geschiedenen, gläubigen Partner zumindest in gewissen Fällen dann auch erlaubt, sich einen neuen Ehepartner bzw. eine neue Partnerin zu suchen und noch einmal zu heiraten. Meines Erachtens ergibt sich das aus der Erlaubnis, in dem geschilderten Fall die Scheidung vollziehen zu dürfen. Welche Konsequenzen man daraus für heute ziehen kann, das ist nicht so einfach zu entscheiden. Zumal man keinen Menschen dazu zwingen kann, eine Ehe aufrechtzuerhalten. In manchen Fällen ist es auch so, dass ein Mensch in einer schier ausweglosen Lage steckt und auf jeden Fall Sünde auf sich lädt. Dann gilt es, Jesus Christus um Vergebung zu bitten und anschließend einen Neuanfang zu wagen. Im ersten Johannesbrief heißt es ja ausdrücklich: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zurück zu unserem Bibeltext, und zwar zu Vers 16. In diesem Vers geht es weiterhin um den Fall, dass ein Ehepartner zum Glauben kommt und der andere sich von ihm scheiden will. Im vorhergehenden Vers wurde gesagt, dass eine solche Scheidung zwar möglich sei. Davor aber in Vers 12 wurde die Empfehlung gegeben: Bleibt zusammen, wenn es möglich ist. Jetzt folgt dazu eine Begründung. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Diese Möglichkeit, dass der Glaube des einen Ehepartners zum Anstoß dafür wird, dass auch der andere Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, diese Möglichkeit ist es wert, möglichst beieinander zu bleiben. Aber eben nur unter dem Vorbehalt, wenn es denn möglich ist. Also, wenn das gemeinsame Leben nicht unerträglich wird. Vers 17. Nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Dieser Vers wird nicht jedem gefallen. Denn Paulus ruft Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, dazu auf, ihre Ehe zunächst einmal nicht in Frage zu stellen, sondern sie als Chance und Herausforderung zu begreifen. Und dieses Prinzip wendet Paulus sogleich auch auf andere Lebensbereiche an. In den Versen 18 bis 20 schreibt er: Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. In diesen drei Versen geht es darum, ob jemand, der ungläubig war und nun Christus nachfolgen will, sich zunächst gemäß dem Brauch der Juden beschneiden lassen muss. Nein, sagt Paulus, das ist nicht nötig. Und wer als Jude zu Jesus Christus findet, braucht seine Vergangenheit ebenso wenig zu verleugnen. Auf die Ehe bezogen bedeutet das: Wenn du geheiratet hast, bevor du zum Glauben kamst, dann stehe auch weiterhin zu deinem Ehepartner oder deiner Ehepartnerin, egal ob er oder sie ebenfalls gläubig geworden ist. Entsprechendes gilt wohl auch für andere Lebensbereiche. So habe ich es zum Beispiel erlebt, dass manche Leute kurz nach ihrer Bekehrung ihren Beruf wechseln und in die Mission oder in die Verkündigung gehen wollen. Warum? So habe ich schon die eine und den anderen gefragt. Du bist eine erfolgreiche Managerin, du ein beliebter Lehrer und du eine liebevolle Mutter. Bleib doch erstmal dort, wo Gott dich hingestellt hat. Denn auch dort kannst du Zeugin oder Zeuge für ihn sein und vielleicht auch Menschen zum Glauben an Jesus Christus führen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel folgt aus dem ersten Korintherbrief die zweite Hälfte von Kapitel 7. Schwerpunktmäßig geht es dann um die Unverheirateten und wie sie ein erfülltes Leben führen können. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.